So weit mal zu denen. Und jetzt zu der Frage, was tun? Und das ist ja auch meine These in dem Titel für die heutige Veranstaltung. Wir erleben jetzt seit August, September letzten Jahres, seitdem diese Gruppierung nun wahrgenommen wurde, und sie wurde wahrgenommen, warum? Weil sie im Norden Iraks dann auch gezielt gegen religiöse Minderheiten vorgegangen sind, einmal gegen die Jesiden, aber auch gegen Christen. Es kommt dazu, dass die amerikanischen Diplomaten in der nordirakischen Stadt Erbil sich bedroht sahen. Also das sind ja so Gründe, warum ziemlich plötzlich die Aufmerksamkeit für den Islamischen Staat auch bei uns entstand in den Medien, obwohl der, wie gesagt, seit 2008 in Irak tätig ist, seit 2012 in Syrien und Zehntausende von Muslimen vor allem inzwischen umgebracht hat. Aber gut. Was läuft seitdem? Es läuft seitdem eine Bekämpfung, die zu 90% eine militärische Bekämpfung ist. Es gibt zwar einen Beschluss des UNO-Sicherheitsrates in New York vom September letzten Jahres, der erstens alle Staaten der Erde verpflichtet, die Finanzierungsquellen für den Islamischen Staat auszutrocknen und zweitens zu verhindern, dass in den jeweiligen Ländern Nachwuchskämpfer rekrutiert werden. Aber ansonsten reden wir nur von militärischer Bekämpfung und die besteht im Wesentlichen aus Luftbekämpfung, also klassische Luftangriffe, Bombenangriffe und zunehmend eben auch Drohneneinsätze, vor allem durch die USA. Zunächst nur gegen Ziele und Stellungen des Islamischen Staates im Irak und seit 3. Septemberwoche letzten Jahres auch gegen solche Stellungen in Syrien. Das zweite militärische Mittel sind Waffenlieferungen. Da kommen dann auch die Waffenlieferungen dazu aus Deutschland. An wen sind die gegangen? Wo gehen die? An die kurdischen Peschmerga im Nordirak. Das sind die bewaffneten Verbände der Kurden im Nordirak. Und die Begründung dafür, damals ja vorgetragen von Ministerin von der Leyen, August, September letzten Jahres, Sie erinnern sich, die Begründung war, man muss jetzt hier diesen Kurden Waffen liefern, damit die Menschen, die unmittelbar in ihrem Überleben bedroht sind, vom Islamischen Staat schützen. Das war ja die Begründung. Und meine Kritik daran ist zweifach. Die eine ist, angesichts der Vorgeschichte von Waffenlieferungen in den Irak in den letzten 50 Jahren, das habe ich ja geschildert, wo wir in allen Fällen erlebt haben, dass die gelieferten Waffen auch dann für andere Zwecke eingesetzt wurden, als sie eigentlich geliefert wurden. Saddam Hussein hat die Waffen, die wir ihm für den Krieg gegen Iran geliefert haben, dann 1990 eingesetzt zum Überfall auf Kuwait. Aber bereits 1988 hat er mit den Chemiewaffen 5000 Kurden im Nordirak in der Stadt Halabja vergast. Ein Vorgang, der den Wunsch der Kurden im Irak, unabhängig zu werden von Bagdad, natürlich enorm verstärkt hat. Das kann man glaube ich nachvollziehen. So, dann sind die Waffen von den Kurden auch zu anderen Zwecken eingesetzt worden oder die Waffen sind in dritte und vierte Hände gelangt. Angesichts dieser Vorgeschichte würde ich sagen, man keine einzige Gewehrgruppe mehr in den Irak liefern, egal an wen, weil man überhaupt nicht sicher sein kann, dass mit diesen Waffen nicht wieder Ähnliches passiert wie mit all den anderen Waffen. Aber selbst wenn es diese Vorgeschichte von Waffenlieferungen in den Irak nicht gäbe, halte ich diese Waffenlieferungen an die kurdischen Peschmerga schlicht für das untaugliche Mittel, wenn denn der Zweck ist, hier vom Islamischen Staat bedrohte Menschen wie Jesiden und andere unmittelbar in ihrem Recht auf Leben zu schützen. Weil wir haben die kurdischen Peschmerga mit Waffen ausgerüstet, die die Islamischen Staatmilizen längst haben. Darunter auch die aus Deutschland gelieferten Ilan-Raketen. Das haben die längst. Und meine Befürchtung ist, wir rüsten hier die kurdischen Peschmerga aus für einen langwierigen Stellungs- und Abnutzungskrieg gegen den Islamischen Staat, bei dem dessen Kämpfer wahrscheinlich entschlossener und vor allem todesbereiter sind. Und ohne dass gleichzeitig ein effektiver Schutz entsteht für die bedrohte Bevölkerung. Es sitzen immer noch von diesen Jesiden 3000 auf diesem Berg im Nordirak und trauen sich nicht runter, weil sie Angst haben, sie werden dann von den Milizen des Islamischen Staates hingemetzelt. Also deswegen war meine Kritik ja auch in der direkten Auseinandersetzung mit Frau von der Leyen letztes Jahr da in dieser Talkshow, dass ich gesagt habe, wenn Sie das ernst meinen, hier Menschen zu schützen, dann bitte Butter bei den Fischen, dann muss man reden darüber, eine robuste UNO-Truppe hinzuschicken, mit der Aufgabe, die jetzt von Eroberung bedrohten Städte und Regionen zu schützen. Zweitens, sichere Korridore zu schaffen, Landkorridore, damit bedrohte Menschen wie die Jesiden gesichert fliehen können. Und drittens, durch Landkorridore die humanitäre Überlebenshilfe für die notleidende Bevölkerung zu sichern. Das wäre dann ehrlich. So, das dritte Mittel der militärischen Bekämpfung des Islamischen Staates ist der Plan von Präsident Obama, in den nächsten 3 Jahren 15.000 lokale Bodenkämpfer auszubilden, zu trainieren, im Irak, aber auch in Jordanien, in anderen Ländern, die dann gegen den Islamischen Staat kämpfen sollen. Das Ganze ist ja nur ein neues Kapitel des Krieges gegen den Terrorismus, wie er jetzt seit dem 12. September 2001 geführt wird, unter Führung der USA. Und dieser Krieg ist ja auch zum ganz Wesentlichen ein Luftkrieg. Sehen wir mal ab von den Phasen des Bodenkrieges in Afghanistan. Es ist ein Luftkrieg mit den Hauptzielen bisher Afghanistan, Pakistan, Somalia, Jemen, Mali. Und was ist die Bilanz dieses Krieges gegen den Terrorismus der letzten 13 Jahre? Es sind einige tausend Männer ins Leben gebracht worden, von denen die Regierung in Washington uns sagt, das seien alles Terroristen gewesen. Es gibt überzeugende Beweise in etwa 3 Dutzend Fällen, die Washington vorgelegt hat. Deswegen muss man bei allen anderen erstmal sagen, mutmaßliche. Es sind aber nachweislich Zehntausende von Menschen ums Leben gebracht worden durch diese Angriffe, die Zivilisten waren, nichts zu tun hatten mit Terroristen. Und deswegen sage ich, das ist gescheitert. Und es ist kontraproduktiv, also bewirkt das Gegenteil dessen, was man als Ziel erklärte, weil man hat Verzweiflung gesät, neuen Hass, potenziell neue Gewaltbereitschaft und Terrorbereitschaft. Um es zuzuspitzen, für jeden getöteten, mutmaßlichen oder vielleicht auch tatsächlichen Terroristen der letzten 13 Jahre sind potenziell 10 neue nachgewachsen. Ja? Und ich sehe überhaupt keinen Grund für die Hoffnung, dass dieses neue Kapitel in diesem Krieg gegen den Terrorismus, also als die militärische Bekämpfung des Islamischen Staates, erfolgreicher sein soll. Aber nehmen wir mal an, ich irre mich. Ist ja gut möglich. Nehmen wir mal an, es wird erreicht, was Präsident Obama im September letzten Jahres vor der UNO-Generalversammlung ja erklärt hat, dass nämlich all die islamischen Milizen, und damals redeten wir über 35.000 Kämpfer, restlos vernichtet werden sollen. So seine Worte. Nehmen wir mal an, das würde gelingen. Ich glaube es nicht, aber nehmen wir mal an. Dann bliebe ja das Hauptproblem bestehen, von dem ich anfangs geredet habe. Dass nämlich in dieser Krisenregion, Krisenbogen von Marokko bis Pakistan, Millionen und Abermillionen junge Menschen, vor allem junge Männer, aufwachsen in prekären Verhältnissen und ohne jede positive Lebensperspektive. Und in manchen unserer Städte in Europa ja auch, wie wir wissen. Und das ist doch das potenzielle Nachwuchsreservoir für immer neue Generationen von potenziell gewaltbereiten Leuten, die anfällig sind für islamistische Verführungen, und die dann Nachwuchs für den Islamischen Staat bedeuten oder auch für Gruppen in der Zukunft, deren Namen wir heute noch gar nicht kennen. Und wenn man wirklich das Phänomen des islamistisch gerechtfertigten Terrorismus überwinden will und wir nicht in 20 Jahren an derselben Stelle eines militärischen Krieges stehen, dann muss man doch die Frage stellen, mit welchen politischen, sozialen, wirtschaftlichen Mitteln dieses potenzielle Nachwuchsreservoir von Millionen junger Männer ausgetrocknet werden kann. Also was müssen wir und was können wir auch dazu tun, damit in diesen Ländern stabile wirtschaftliche Verhältnisse zunächst mal und dann auch stabile politische Verhältnisse entstehen, damit eben die prekären Lebensumstände ihrer Bewohnerinnen sich verbessern. Dazu dann vielleicht als Input von mir nach der Pause, bevor wir dann in die Diskussion kommen. Herzlichen Dank erstmal für Ihre Bitte.
Vielen Dank und 7 Minuten.